Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Thorsten, ich habe jetzt gerade irgendwie einen Artikel gelesen, auf LinkedIn oder Facebook war das, glaube ich, vom Graslutscher, dass wir ganz doll viele CO2s eingespart haben.
CO2-Einsparung ist natürlich immer gut. Ich habe es auch von Robert Habeck gehört, Wirtschaftsminister, der gerade gesagt hat, bis 2030 die Klimaziele können wir durchaus erreichen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir halten gerade die Grenzwerte ein. Finde ich tatsächlich ein bisschen erstaunlich.
Wieso erstaunlich? Also wir haben doch so mega viel erneuerbare Energien eigentlich auf den Weg gebracht, oder nicht?
Zumindest wir hier in Norddeutschland schon, ja. Aber da gibt es ja noch ein paar Bundesländer, die hinterherhinken. Und dann gibt es ja auch noch tatsächlich die Sektorenziele, die jetzt ja so ein bisschen gekippt worden sind. Und der gerade der Sektor Bauen, also Wohnungswirtschaft und sowas, und der Sektor Verkehr, die sind ja total am Ablusen. Oder hast du da was anderes gelesen?
Nee, das habe ich tatsächlich auch gelesen. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wenn ich mir so angucke, was da im Verkehr die letzten Monate passiert ist, kann ich es verstehen, weil da ist ja nicht wirklich was passiert.
Ja, da sprichst du was an. Und das ist natürlich auch genau so ein Thema, wo ich denke, sich mit fremden Federn schmücken. Das ist genau das, was auch dann ein bisschen das Problem ist. Der Volker Wissing ist mit den Zahlen und Daten des ZIV, also des Zweierindustrieverbandes, gerade an die Öffentlichkeit gegangen, beziehungsweise sein Ministerium hat gesagt, es ist doch total super, alles läuft perfekt. Erstmals sind 2023 mehr Elektrofahrräder als Fahrräder verkauft worden. Der Umschwung des Verkehrssystems, die Verkehrswende, die schaffen wir mit den ganzen Elektrofahrrädern. Und da frage ich mich, das kann man natürlich so veröffentlichen, aber das hat mit seinem Ministerium nun wirklich gerade gar nichts zu tun. Ich würde eher sagen, wir haben in der Fahrradwirtschaft es geschafft, die Verkaufszahlen stabil zu halten, die Elektroräder ein bisschen höher zu bringen, obwohl das Verkehrsministerium uns wirklich nur Steine in den Weg legt.
Das ist ja auch so ein bisschen sich mit fremden Federn schmücken, ne? Also das ist so, ja, ich mache nichts für den Radverkehr, aber die Zahlen sind ja ganz akzeptabel, dann nehme ich die einfach mal und arbeite damit. Und im Endeffekt gibt's aber ja noch viele andere Sektoren im Verkehr selber, wo eben nichts passiert, also die sich halt auch eben noch eine Scheibe davon abschneiden können.
Ja, unbedingt. Und ich wage mir das gar nicht vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn das Verkehrsministerium auch pro Fahrrad und pro Fußgänger arbeiten würde und nicht nur Autobahnen und Autoverkehr im Sinn hätte. Aber gut, das Thema ist eigentlich nicht unser Thema heute, sondern wir wollen ja eigentlich über was Schönes reden, über Radreisen. Also es gibt ja die neue Radreiseanalyse des ADFC. Und die ist super interessant und da würde ich gerne heute mal ein bisschen Einblick schaffen in diese Analyse, in den Bericht, wo die schönsten Radregionen sind. Also wenn du jetzt zuhörst, du wirst erfahren, was die beliebtesten Radwege sind, was die beliebtesten Radregionen sind, wie die Menschen in Deutschland Radreisen machen oder machen wollen. Da werden wir ein bisschen drüber reden.
Von der Radreiseanalyse selber habe ich schon gehört, ich habe auch dran teilgenommen tatsächlich. Was ist denn dabei rausgekommen?
Das finde ich erstaunlich, dass du teilgenommen hast. Ich habe nicht teilgenommen. Ich glaube, ich wurde gar nicht gefragt. Aber tatsächlich wurden über 10.000 Online-Befragungen gemacht. Und es gibt verschiedene Panels. Da sind auch deutlich mehr als diese 10.000 Befragten. Es gibt über die ADFC-Kanäle und aber auch Online-Panels. Also 10.000 sind schon mal mindestens dabei gewesen. Und es sind zwischen 60 und 90 Fragen gestellt worden. Also das geht also auch sehr, sehr in die Tiefe und es wird sehr genau analysiert, um was es da geht.
Also ich habe ja in den letzten Jahren irgendwie das Gefühl gehabt, diese Radreiseanalyse, die wird ja jedes Jahr erhoben, und ich habe das Gefühl, die Ergebnisse sind jedes Jahr gleich. Täuscht mein Gefühl da?
Ich glaube, das muss dich täuschen, weil es sind auch neue Fragen dazu gekommen und deswegen haben wir auch ganz neue Ergebnisse. Und ich finde, ein Ergebnis, da komme ich vielleicht gleich zu, das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Also was ist denn für dich als Hörer jetzt oder Hörerin interessant? Das könnte ich mir vorstellen. Was sind die beliebtesten Ziele, wird sehr interessant sein. Wie viel Kilometer fahren die Leute so pro Tag? Das würde ich, glaube ich, als sehr interessant empfinden. Und auch welche Unterkünfte werden wie angesteuert? Das finde ich grundsätzlich auch für jeden, der sowas vorhat, interessant. Und dann gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Ergebnisse, also wirklich überwiegend viele andere Ergebnisse, die für die Touristiker interessant sind. Also wer sind die Touristiker? Die Regionen, wo man vielleicht hinfahren soll, die Hotels, die Unterkünfte, die Betreiber von Radwegen oder Restaurants an Radwegen, Fahrradwerkstätten, für die ist das, glaube ich, auch alles interessant. Aber dann geht's wirklich ins Eingemachte ganz tief rein. Das ist vielleicht für den, der so eine Radreise vorhat, nicht so super interessant. Aber es sind wirklich viele Ergebnisse.
Dann lass uns doch mal irgendwie reingehen in die ersten Ergebnisse. Also du hast jetzt eben zum Beginn gesagt, was sind die beliebtesten Reiseziele? Und ich glaube, das war auch das, was ich meine mit, ich habe das Gefühl, jedes Jahr kommt das Gleiche dabei raus, weil es ist wieder der Weserradweg und der Elberadweg auf Platz 1 und 2.
Jetzt bist du mir ja schon einen Schritt zu schnell, aber das kommt wahrscheinlich, weil du, ich weiß ja gar nicht, wie lange du noch beim Podcast dabei bist. Du bist jetzt ja auch Fernsehstar, habe ich gesehen. Also, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Was war da denn los?
Ja, tatsächlich. Der NDR hat nämlich auch einen Bericht bei Hallo Niedersachsen gemacht über die Radreiseanalyse des ADFC und gerade auch über den Weserradweg, der ja nun mal hier in Niedersachsen auch ist. Und die haben mich relativ spontan angeschrieben oder angerufen und gefragt, ob ich nicht ein bisschen was erzählen möchte, weil ich den Weserradweg eben zumindest zum Teil kenne. Also den größten Teil, den ich kenne, der liegt zwischen Bremerhaven und Cuxhaven, weil ich eben fast jeden Tag gependelt bin. Und dann habe ich gesagt, ganz spontan, na klar, ich erzähle gerne was.
Und den Weserradweg, den kennst du hier oben im Norden. Aber wenn ich das im Fernsehen richtig gesehen habe, dann war das noch, also du hast die Oberfläche des Radweges gelobt. Habe ich das richtig gehört?
Ja, man muss dazu sagen, also wenn man denn jedes... Also den Weserradweg quasi hier oben, den Abschnitt zumindest so intensiv kennt, wie wir das ja tun, weil wir ihn ja wirklich viel fahren, dann fallen einem so die ganzen Sachen immer erst ein, die vielleicht doch noch gut sind, wenn das Interview vorbei ist.
Okay, also dann will ich dir mal helfen. Also was hier oben am Weserradweg so schön ist, ist der weite Himmel, die große weite Landschaft, die Freiheit, die man hier genießen kann. Das wird vielleicht unten am Weserradweg, da wo er sich wirklich schlängelt und die Weser meandert, da wird's ein bisschen anders. Da sind ja links und rechts oft Berge. Also der Weserradweg, ein ganz großer Vorteil ist, dass der über seine gesamte Länge sein Bild ständig verändert. Und das macht es super spannend. Und hier oben bei uns ist es eben die flache, weite Landschaft, die so faszinierend ist für viele Menschen. Für uns vielleicht dann nicht mehr unbedingt. Aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück, bevor wir jetzt das Ranking wirklich bekannt geben und sagen, was die beliebtesten Ziele und Radwege sind, gehe ich noch mal ein bisschen darauf ein, also was tatsächlich erhoben worden ist. Also es sind Radreisen mit mehr als 3 Übernachtungen erhoben worden. Und da ist die Zahl, dass 3,6 Millionen Menschen gereist sind in 2023 und Radreisen mit mehr als 3 Übernachtungen gemacht haben. Also ich würde sagen, mehr als 3 Übernachtungen ist dann schon eine richtige Radreise. Das kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Neu dazugekommen sind die Radreisen mit 1 bis 2 Übernachtungen. Das ist das Format, was ich zum Beispiel total gerne mache. 1 bis 2 Übernachtungen. Es fühlt sich für mich immer an wie eine komplette Woche Urlaub, weil man irgendwie 3-4 Tage weg ist. Das finde ich total entspannend und ich finde das gut, dass dieses Segment dazugekommen ist. Und was auch mit dazugekommen ist und völlig neu ist, sind die Menschen in Deutschland, die nicht Radreisende sind. Also in einer Radreiseanalyse, die zu ermitteln, die nicht Radreisende sind, das finde ich auch ein total spannendes Thema. Und das sind über 64 Millionen Menschen in Deutschland, die nicht Radreisende sind.
Und die Frage ist jetzt ja, wie viel Potenzial steckt in diesen 64 Millionen Menschen, die jetzt nicht Radreisen? Können die sich denn potenziell vorstellen, das zu tun?
Und das ist die spannende Frage, die dann auch tatsächlich gestellt worden ist. Und 55% dieser Nicht-Radreisenden können sich vorstellen, Radreisende zu werden. Das sind 35 Millionen Menschen in Deutschland, die potenziell eigentlich Lust haben, eine Radreise zu unternehmen oder eine zu machen.
Okay, das ist eine ziemlich große Zahl, wenn ich das jetzt mal so beurteilen kann aus meinem Erfahrungswert. Das heißt, jetzt müsste die ganze Tourismusbranche und die Fahrradbranche aufstehen und sich auf die Menschheit stürzen und alles zum Thema Radreisen verkaufen, was geht oder nicht?
Im Prinzip ja. Also wenn wir wissen, das war die erste Zahl, 3,6 Millionen Radreisen wurden gemacht und 35 Millionen können sich vorstellen, eine zu machen, dann wäre das quasi ja nochmal eine Verzehnfachung. Also irre. Also eine Wahnsinnszahl, ein wahnsinniges Potenzial, was hier liegt. Und vielleicht tragen wir ein bisschen dazu bei, dass du dich jetzt aufs Rad setzt und mal eine Radreise planst. 1-2 Tage oder mehr als 3 Übernachtungen vielleicht sogar. Also wir werden dich in dieser Radreiseanalyse weiter ermutigen, aufs Rad zu steigen und eine Radreise zu machen.
Okay, also es ist auf jeden Fall spannend. Ich bin mal gespannt, wie viele Radreisende das jetzt in den nächsten Jahren auch noch mehr vielleicht auf den Radwanderwegen gibt. Also ich finde es jetzt schon echt immer total beeindruckend, wenn man so im Sommer unterwegs ist auf diesen ganzen Radwanderrouten, auf diesen klassischen, wie viel da wirklich mittlerweile los ist. Ich hab das Gefühl, das ist in den letzten Jahren total gewachsen. Und was ich auch das Gefühl habe, dass das Gravelbike da immer präsenter ist.
Ja, denkst du dir so. Aber vielleicht täuscht das auch ein bisschen. Also ich glaube auch, dass das Gravelbike immer präsenter wird. Früher hat es das wahrscheinlich gar nicht gegeben in dieser Erhebung. Mittlerweile ist das Gravelbike auf Platz 4 vorgerückt. Aber tatsächlich rangiert über dem Gravelbike noch das Stadt- und Cityrad als Einsatzfahrrad für Radreisen und auch längere Radreisen. Darüber noch das Mountainbike. Das finde ich wirklich erstaunlich. Also ich halte das Mountainbike eigentlich gar nicht unbedingt als besonders geeignet für Radreisen. Und das sogenannte Trekkingrad, was auch immer alles da drunter fällt, da bin ich ja selbst als Experte immer nicht ganz sicher, wer was da drunter zusammenfasst. Das Trekkingrad ist auf Platz 1. Aber das Mountainbike über dem Gravelrad, das ist schon überraschend und das deckt sich wahrscheinlich nicht mit dem, was du beobachtest, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also gut, ich muss auch dazu gestehen, dass ich natürlich jetzt hauptsächlich die Radreisenden hier im Norden sehe und da sind jetzt auch nicht so viele Mountainbikes unterwegs, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das Gravelbike eher so auf Platz 2 ist. Und dann ist auch noch die Frage, Cityrad, also die fahren denn so ganz normales Cityrad, so ein Hollandrad oder eher mit E?
Ja, die fahren ganz normales Hollandrad oder auch mit E. Die Frage nach E-Bikes, also nach Pedelecs, ist wahrscheinlich auch sehr interessant, denn das wurde auch mit ermittelt. Wir sind ja ganz am Anfang hier mal drauf eingegangen, auf die ZTV-Daten, die gerade raus sind, und da wurde ja erstmals in 2023 wurden mehr Pedelecs verkauft als Fahrräder. Das spiegelt sich in der Nutzung auf Radreisen noch nicht so wirklich wider. Also da ist die Zahl der E-Bikes immer noch unter 50%, allerdings wenn auch nur noch knapp. Also ich vermute, dass in der Radreiseanalyse 2024, also für das Jahr 2024, vermute ich mal, dass das E-Bike tatsächlich häufiger auf Radreisen eingesetzt wird als das normale Fahrrad.
Okay, das finde ich spannend, weil ich habe auch tatsächlich das Gefühl, dass sehr viele Leute mit dem E-Bike unterwegs sind. Allerdings glaube ich auch, dass vielleicht die Hemmschwelle noch ein bisschen höher ist, weil die Leute vielleicht nicht genau damit umzugehen wissen, wie lang sie denn oder wie weit sie denn fahren können am Tag und wie sie das denn mit dem Nachladen machen.
Tatsächlich ist das auch eine Frage oder ein Block, der hier abgearbeitet wird. Und da wird unterschieden bei Radreisen mit 1 bis 2 Übernachtungen. Da sind die Tagesetappen ungefähr 62 Kilometer lang. Das heißt also, wenn ich das mit dem E-Bike machen will, es gibt kaum ein E-Bike, was diese 62 Kilometer nicht schafft. Also wenn ich morgens voll geladen habe, dann ist es kein Problem, diese Kilometer locker zu schaffen. Ein bisschen anders sieht das vielleicht aus, wenn ich auf die etwas längeren Radreisen eingehe. Aber auch da bin ich mit 65 Kilometer eigentlich in einem Bereich, wo ich mit jedem E-Bike das ohne Probleme schaffe. Das heißt also, ich habe Tagesetappen, die also ganz easy zu schaffen sind, ohne Nachladen, ohne alles. Mittlerweile, selbst wenn ich nur einen 400 Wattstunden Akku habe, schaffe ich ja die 65 Kilometer in der Regel. Also da besteht keine große Gefahr und ich kann ja vielleicht auch mal tagsüber noch nachladen. Also das ist alles relativ einfach zu machen und die meisten Menschen werden mit den E-Bikes total happy auf Radreisen, weil wenig Leute über 80 Kilometer am Tag fahren.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube auch, dass ja diese Intention beim Radreisen ist ja nicht, die Unterstützung auf Turbo zu schalten und damit dann von A nach B zu brettern, sage ich jetzt einfach mal, sondern eher auch das Links und Rechts zu genießen. Das kann ich natürlich viel besser, wenn meine Reisegeschwindigkeit angepasst ist. Und dann kann ich auch durchaus mit einer Unterstützung fahren, die es mir möglich macht, nicht unbedingt zu stark ins Schwitzen zu kommen, aber trotzdem angenehm mit einem leichten Rückenwind zu fahren.
Da kommen wir mal zu den Top-Gründen, warum die Leute überhaupt Radreisen machen. Also wenn wir jetzt wieder bei den 1- bis 2-tägigen Touren sind, dann ist nämlich etwas für die Gesundheit tun auf Platz 3 und aktiv sein im Urlaub auf Platz 4. Also zwei Sachen, die was mit Sportlichkeit oder Bewegung zu tun haben, unter den Top 5 Plätzen. Top 1 ist übrigens mehr von Land und Leuten sehen. Und wenn ich bei den Radreisen mal gucke, die mehr als 3 Tage fahren, dann ist auch auf Top 1 mehr von Land und Leuten sehen. Dann kommt aber schon auf Platz 2 aktiv im Urlaub sein und unter den Top 5 ganz am Ende noch etwas für die Gesundheit tun. Also etwas für die Gesundheit tun und aktiv sein, das ist immer unter den Top 5 mit 2 Motiven für diese Radreisen dabei. Also da zeigt sich ja auch, dass gerade auch mit E-Bikes dieses aktiv und für die Gesundheit was zu tun auf jeden Fall mitbedacht wird.
Jetzt waren wir ja bei E-Bike und dass das ja durchaus möglich ist, so 65 Kilometer Etappen locker an einem Tag zu schaffen. Aber wenn ich dann irgendwann durch bin, dann muss ich ja vielleicht auch mal nachladen. Und dann geht's ja an die Unterkunftssuche und dazu hast du auch ein paar Zahlen.
Die meisten buchen direkt bei der Unterkunft, also rufen da an oder buchen das direkt. Aber ich fand das sehr erstaunlich, dass die Plattform Booking.com, also tatsächlich mit über 80% die am allermeist genutzte Plattform ist, wenn man über eine Plattform bucht. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass eine Plattform sich hier so wahnsinnig abgesetzt hat gegenüber den anderen Plattformen, die es ja tatsächlich auch gibt und die dann mit Expedia, Fevo Direkt oder HRS oder Airbnb irgendwie im einstelligen Prozentbereich teilweise unterwegs sind. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend, dass Booking.com jetzt hier so weit vorne liegt. Hätte ich nicht gedacht. Wie machst du das? Buchst du deine direkt oder buchst du über eine Plattform?
Ich benutze Booking.com, aber in erster Linie tatsächlich zur Recherche, weil ich das als Suchplattform einfach sensationell finde, um einen Überblick zu bekommen. Und dann gucke ich aber auch nochmal bei den Unterkünften direkt, weil oft zahlen die ja an Booking oder die zahlen ja an Booking.com immer eine Provision und ich versuche das dann schon so zu machen, dass ich dann selber bei den Unterkünften buche.
Okay, damit können wir Booking.com bei uns als Werbepartner ja vergessen jetzt. Aber wir haben ja gar keine Werbepartner, deswegen ist das eigentlich auch egal. Cool. Okay, also so machst du das bei Booking.com, mache ich tatsächlich manchmal auch so. Ich buche aber manchmal auch direkt da. Ich habe, als ich in Spanien meine Sachen gemacht habe, über Fevo direkt gebucht. Also da sind wir auch überwiegend in Ferienwohnungen gegangen. Da fand ich das total passend, über Fevo direkt zu buchen. Und das war auch sehr, sehr unkompliziert. Airbnb habe ich noch nie genutzt. Aber gut, Booking.com, da sind wir uns einig, auf jeden Fall eine gute Informationsplattform, wenn man Radreiseunterkünfte haben oder suchen möchte. Jetzt kommen wir doch mal dazu, wo denn gesucht wird. Wo wird denn überhaupt hingefahren? Das ist doch jetzt eigentlich das Spannende, oder? Also wenn du als Hörerin oder Hörer jetzt wissen möchtest, wo fahren die anderen hin, wo ist es schön? Also das ist ja vielleicht auch ein Zeichen dafür, wo es schön ist, wo die anderen hinfahren. Kannst du mal eine grundsätzliche Tendenz sagen, Marlene, wo es schön ist in Deutschland?
Ja, natürlich in Cuxhaven. Nein, also Cuxhaven gehört mit Sicherheit auch dazu, aber ich habe hier so eine Deutschlandkarte und ich finde das total spannend. Also wenn man jetzt mal die Radwanderwege erstmal nach hinten stellt und erstmal nur über die befahrenen Regionen spricht, dann sieht man schon anhand dieser Top 10, sag ich jetzt mal, dass 70% dieser Punkte in Norddeutschland liegen, wenn man Deutschland in zwei teilen würde, so einmal in der Mitte durch. Und das heißt auch für mich, dass Cuxhaven da der absolute Renner ist. Also wir sind zum Beispiel die Nordseeküste auf Platz 4, einen Punkt gestiegen im Gegensatz zum Vorjahr. Und auch das Osnabrücker Land ist auf Platz 1 gelandet. Das ist ja auch nicht ganz so weit weg. Wir hatten ja letzte Episode den Tourentipp in Osnabrück. Also ich würde mal sagen, zu Recht.
Absolut zu Recht. Und das war tatsächlich aber Zufall, dass es jetzt gerade ein Tourentipp bei der letzten Episode aus dem Osnabrücker Land, also tatsächlich auch direkt aus Osnabrück gab. Osnabrücker Land ist kombiniert mit dem Emsland und Grafschaft Bentheim, müssen wir jetzt ganz ehrlich sagen. Also diese ganze Region zusammen ist als Region, als Radreiseregion auf Platz 1 gerückt. Und ich will mal, ja, du hast recht, nur 3 von 10 Radreiseregionen sind in Süddeutschland. Aber dann erwähnen wir die doch mal eben extra, weil der Rest ist eh alles Norddeutschland. Das ist einmal auf Platz 2 der Bodensee und auf Platz 5 ist es, glaube ich, das Allgäu. Was haben wir noch? Und Mosel und Saar, ne? Das sind die 3 Regionen, die ich nach Süddeutschland verorten würde. Und der Rest ist alles in Norddeutschland oder oberhalb der Mitte zumindest. Also Norddeutschland ist einfach noch Reiseziel Nummer 1, wenn es um Radreisen geht.
Ja, und da finde ich das jetzt schon wieder noch erstaunlicher, dass das Mountainbike wieder so eine große Rolle spielt. Weil jetzt, wenn man überlegt, dass die Leute ja scheinbar nur in 3 Orten Süddeutschlands unterwegs sind, wo es vielleicht ein bisschen hügeliger zu Gange ist, und eher nach Norddeutschland fahren, wozu braucht man dann ein Mountainbike?
Vor allem Mosel-Saar, das ist wahrscheinlich ein Flussradweg oder eine Flussregion sein. Also von daher brauche ich auch noch nicht mal ein Mountainbike. Ich brauche es eigentlich nur im Allgäu. Bodensee ist nämlich eigentlich auch relativ eben. weil ich fahre einfach überwiegend am See entlang. Aber egal, also jeder soll doch sein Mountainbike fahren, wie er will. Kommen wir doch mal zu den Radwegen, die sehr beliebt sind oder die beliebtesten sind. Fangen wir oben an beim beliebtesten. Dann haben wir, das hattest du vorhin schon gesagt, den Weserradweg, wo wir ja manchmal ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung haben, aber das liegt daran, dass wir so viel hier an diesem nördlichen Teil des Weserradwegs fahren. Nicht, dass der Weserradweg bei uns irgendwie nicht beliebt ist. Also wir mögen den beide, aber wir sind ihn einfach zu oft gefahren, oder?
Ja, zumindest hier vorne an der, oder hier oben an der Nordseeküste. Also ich bin ihn auch tatsächlich noch nicht ganz gefahren. Ich bin ihn nur von Cuxhaven bis Nienburg gefahren. Alle anderen fahren ihn ja eigentlich immer von unten nach oben. Ich bin ihn andersrum gefahren und das war total witzig, weil du hast ja zwischendurch irgendwann immer so kleine Fähren, mit denen du dann immer über die Weser rüberfährst und die Flussseite wechselst und die Fährleute, das sind immer so ganz kleine Fähren, das sind immer so persönlich und die sagen, wir fahren in die falsche Richtung.
Ich wusste gar nicht, dass es eine vorgeschriebene Richtung für den Weserradweg gibt. Also ich finde bergauf durchaus interessant. An der Elbe bin ich auch schon ein bisschen gefahren, allerdings fast ausschließlich nördlich von Magdeburg. Und das ist natürlich dann auch alles Norddeutschland und das ist dann nicht so super spannend gewesen für mich. Es ist halt viel Deich und viel geradeaus. Ich glaube, der Elbe-Radweg wird im Elbsandsteingebirge und bis zur Quelle noch viel, viel interessanter. Das habe ich noch mal auf meiner To-Do-Liste.
Auf Platz 3 ist ja der Ostseeküstenradweg gelandet. Den habe ich tatsächlich selber noch nie unter die Räder genommen. Ich habe aber schon sehr viel Positives davon gehört und gelesen. Bist du den schon gefahren?
Ich kenne die Ostseeküste ein bisschen, bin aber den Weg noch nicht gefahren. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Also Teile davon bin ich gefahren. Das stimmt jetzt nicht ganz, dass ich da noch gar nicht gefahren bin. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg, den ich total interessant finde. Und ich finde ihn landschaftlich total spannend. Und von daher auch totale Empfehlung von mir, wirklich den Ostseeküstenradweg mal zu fahren und unter die Räder zu nehmen.
Auf Platz 4 teilt sich ja zum Beispiel der Donauradweg und der Rheinradweg, diese Platzierung. Und da muss ich sagen, Rheinradweg bin ich auch zum Teil gefahren. Fand ich jetzt gar nicht gut.
Ich würde sogar sagen, schrecklich. Also ich weiß nicht, wo der Rhein interessant sein sollte. Ich bin ihn eigentlich sogar relativ weit im Süden gefahren und das ja, es war sehr viel geradeaus. Das ist einfach eine Schifffahrtsautobahn, an der man dann lang fährt. Fand ich jetzt nicht so spannend.
Ja, vor allem fährst du da immer gefühlt neben einer riesengroßen Straße, was überhaupt nicht idyllisch ist. Also klar, landschaftlich sieht es vielleicht ganz schick aus mit den Weinbergen, aber ich fand es jetzt einfach von der Atmosphäre mit diesem ganzen Verkehr einfach überhaupt nicht erholsam. Da gibt's deutlich schönere Radwege, glaube ich.
Was ich jetzt gesehen habe, ist der Ems-Radweg. Den finde ich nochmal spannend. Das weiß ich noch nicht genau, wann ich den mal unter die Räder nehme, aber das nehme ich auch auf meine To-Do-Liste mit drauf. Ems-Radweg finde ich mega spannend und Ems-Radweg ist hier, hat hier abgeschnitten auf Platz 8 von 10, also auch unter den Top 10. Von daher, ich kann noch nicht sagen, wie er ist, aber ich werde ihn fahren.
Ja, mein nächster Radweg, den ich fahren werde von dieser Top-10-Liste, ist tatsächlich der Ruhrtal-Radweg. Der hat auch um 3 Punkte zugelegt. Auf Platz 6 ist der gelandet. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, das ist so ein Radweg, den kann man ganz easy mal an irgendwie so 3-4 Tagen fahren. Und das werde ich auf jeden Fall, glaube ich, dieses Jahr angehen.
Bin ich teilweise drauf gefahren, kann ich dir empfehlen. Ist sehr, sehr schön. Okay, dann haben wir die Radreiseregionen unter die Top 10 der Radreiseregionen. Wir haben die Top 10 der Radwege. Wenn du jetzt immer noch nicht weißt, wo du langfahren sollst, dann guck dir doch die Radreiseanalyse an. Wir haben in den Shownotes einen Link dazu eingestellt. Dann kannst du einfach mal drauf gucken, kannst dir vielleicht noch was raussuchen. Und es gibt auch immer wieder ganz schöne Berichte über verschiedene Reiserouten. Also informier dich ein bisschen und dann such dir eine schöne Reiseroute für 2024 aus.
Ich muss ja gestehen, dass mir irgendwie eine Region fehlt in der ganzen Radreiseanalyse und das ist der Harz. Ich finde, der Harz ist total unterschätzt und taucht hier gar nicht auf.
Ja, das macht aber nichts, weil da haben wir ein tolles Angebot. Also wir haben im Harz was organisiert und zwar haben wir das Bike Venture ein ganzes Wochenende, 3 Tage im Harz organisiert. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da Rad zu fahren. Wir bieten dir an, dass du mit dem Elektrorad die Gipfel des Harz erkunden kannst. Oder vielleicht willst du auch gar nicht mit dem Elektrorad die Gipfel des Harz erkunden, sondern vielleicht mit dem Gravelbike mal ein richtiges Harzabenteuer erleben. Unter Anleitung wirklich ganz coole, locker zu schaffende Touren, alles sehr entspannt, mit vielen Gleichgesinnten im Harz zu fahren. Das ist doch mal richtig spannend. Und wir haben noch mehr im Angebot, oder?
Ja, unbedingt. Also wenn du die letzte Episode gehört hast, da ging es ja so ein bisschen um Fahrtechniktraining. Und genau das bekommst du im Harz beim Bike Venture Wochenende. Wir haben nämlich Fahrtechniktrainerinnen und Trainer vor Ort, die dir mal zeigen, wie man wirklich die Trails zum Beispiel mit dem Mountainbike runterfährt oder wie man mit dem Gravelbike sich richtig verhält. Und da kannst du, glaube ich, richtig was mitnehmen.
Und wenn du den ganzen Tag Rad gefahren bist und abends das tolle Abendessen genossen hast, dann werden wir danach weitermachen mit Lagerfeuerstimmung und Vorträgen am Lagerfeuer oder im Saal. Da wird es Lehrgänge geben, Reifen wechseln oder auch Techniktraining, was die neuen Generationen an Motoren können und. Also auch abends geht es weiter und wir haben ja mehrere Tage. Wir haben den nächsten Tag dann auch noch weiter Programm, ne?
Ja, genau. Also es geht ja insgesamt von Freitagmittag bis Sonntagmittag und das ist, glaube ich, echt so ein Riesenprogramm. Also wir können hier jetzt noch ewig weiterreden, aber du sagst die ganze Zeit wir. Wer ist denn überhaupt wir?
Das ist eine Aktion, die wir mit verschiedenen Fahrradhändlern aus ganz Deutschland gemacht haben. Also da kommen auch die Fahrradinteressierten aus ganz Deutschland zusammen. Also wir haben unseren befreundeten Betrieb aus Bamberg mit eingeladen. Wir haben unsere Freunde aus Baunatal sind dabei. Das Fahrradgeschäft, mit dem wir eng zusammenarbeiten und befreundet sind, aus Halle ist mit am Start. Und mein Vorstandskollege und das befreundete Fahrradgeschäft aus Büren ist dabei. Und dann natürlich darf die Hauptstadt nicht fehlen. Wir haben ja natürlich auch unsere Freunde aus Berlin dabei. Also, ihr merkt schon, aus ganz Deutschland kommen da Fahrradenthusiasten zusammen und verbringen ein tolles Wochenende miteinander. Und wenn du jetzt genau sehen willst, was angeboten wird und wie du daran teilnehmen kannst, dann geh doch mal auf unsere Homepage. Die haben wir hier verlinkt in den Shownotes. Da kannst du direkt draufklicken. Wir haben ein total tolles Angebot geschnürt. Wie gesagt, mit Fahrtechniktraining, mit geführten Touren, mit GPS-Strecken, die du auch alleine fahren kannst. Wir bieten auf dem Rennrad Frührunden an. Da kannst du morgens um 6 schon starten, wenn du fit bist. Wir haben Mountainbike, wir haben Gravelbike, wir haben Elektrorad und wir haben tatsächlich auch Lastenräder. Und mit den Lastenrädern kannst du die anderen Touren sogar supporten. Also kannst du auch mal ein bisschen ausprobieren, wie das ist, mit Lasten zu fahren. Wir haben als Partner bei den Herstellern Riso Müller gewinnen können und Stevens. Also du hast die Möglichkeit, Riso Müller Räder zu testen. Du hast die Möglichkeit, Stevens Räder zu testen. Jede Menge Möglichkeiten, 3 Tage voll Action im Harz. Und Harz ist wirklich total klasse zum Fahren. Du kannst ins Harzvorland fahren, kannst relativ flach fahren, du kannst Berge erklimmen. Alles ist möglich. Melde dich an und dann guck dir das genau an und such dir deinen passendes Programm zusammen.
Das klingt so gut. Also ich bin schon echt gespannt, wie das Wochenende wird. Und jetzt sprichst du quasi mit diesem Event doch die 35 Millionen Menschen an, die sich potenziell vorstellen könnten, eine Radreise zu machen, oder?
Zumindest können sie dann jetzt hier mal ausprobieren und testen, wie es ist. Und wer möchte, kann sich auch ein paar Taschen ranhängen und damit die Berge hochfahren. Also noch mehr können wir gar nicht bieten. Also ich glaube, meldet euch an, seid dabei. Plätze sind natürlich begrenzt. Wir haben nur begrenzte Hotelkapazitäten. Von daher, wer sich zuerst anmeldet, ist dabei.
Wer sollte denn jetzt am besten auf die Homepage gehen? Also an wen richtet sich das konkret?
Eigentlich richtet sich das an alle, die Bock haben auf Radfahren. Ich kann mir vorstellen, dass in der Rennradgruppe vielleicht auch irgendwie jemand dabei ist, der richtig Bock auf Rennrad hat und schon lange fährt. Aber das richtet sich genauso an Leute, die das Rennrad das erste Mal ausprobieren wollen oder die das Gravelrad das erste Mal ausprobieren wollen. Oder auch an Leute, die das erste Mal ein E-Bike oder ein Lastenrad ausprobieren wollen. Genauso wie an Leute, die sowas schon besitzen. Also es sind wirklich alle angesprochen, die Lust haben, 3 Tage mal Rad zu fahren im Harz.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Wir haben ja eine Kundenzeitschrift, Radgeber. Und den habe ich gelesen und den habe ich immer wieder gelesen, weil der ist ja für ein Jahr aufgelegt. Aber jetzt haben wir gerade neue bekommen, oder?
Ja, genau. Die sind jetzt gerade frisch letzte Woche eingetroffen. Und das sieht einfach... Also ich freue mich ja jedes Mal wieder, wenn man dieses Produkt in der Hand hält, weil da war so viel Arbeit drin und dann siehst du das fertige Produkt und ich finde, dieses Mal ist es tatsächlich total harmonisch geworden.
Und wenn du nicht auf die Homepage surfen willst, um Bike Venture zu gucken, dann kannst du auch in dem neuen Ratgeber einfach mal reingucken. Da ist das Programm auch nochmal aufgelistet, da steht es auch nochmal genau drin. Also der Ratgeber ist total klasse geworden. Richie Müller ist vorne drauf. Richie Müller ist doch der Tatortkommissar, der immer Porsche fährt. Was hat der auf unserem Ratgeber zu suchen, Maylin?
Ja, der fährt auch Fahrrad.
Wer nicht? Aber Richie Müller ist, glaube ich, auch ein echter Radfahrer, Freak, hätte ich beinahe gesagt. Repariert seine Räder selber, schraubt gerne an seinen Rädern rum. Und so klassisch er im Tatort mit dem Porsche unterwegs ist, so klassisch ist er, glaube ich, auch mit dem Fahrrad unterwegs. Also von daher, spannende Story über Richie Müller. Da könnt ihr mal reingucken, ist auf jeden Fall total schön zu lesen. Und da sind ganz viele andere spannende Geschichten auch drin, über Radreisen, über Fahrräder, über alles Mögliche. Also wieder ein schönes Heft zum Durchstöbern und Durchlesen und zum Weitergeben.
Wenn du jetzt sagst, du möchtest dieses Heft ganz gerne lesen, das kannst du ganz einfach machen. Entweder du kommst bei uns im Geschäft vorbei, da liegt es aus, oder auf unserer Homepage ist ein Bereich, da kannst du dir das einfach abonnieren und wir schicken dir das per Post zu.
Kostenlos?
Na klar.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp.
Ja, ein bisschen werden wir die Rubrik ändern. Wir werden den Namen nicht ändern, aber wir werden ein bisschen den Inhalt ändern. Wir erfüllen euch Wünsche. Du oder ihr habt euch gewünscht, dass wir mehr Touren in Cuxhaven um Cuxhaven machen. Und das werden wir tun, oder Marlene?
Genau. Und damit das jetzt in deinem Urlaub in Cuxhaven eine ganz entspannte Tour wird, haben wir die auch ein bisschen reduziert. Also 66 Kilometer werden es diesmal nicht, sondern 33. Wir halbieren, damit du die Tour auch wieder zurückfahren kannst und dann auf 66 Kilometer landest.
Genau. Also wir werden jetzt einige Touren ausarbeiten in den kommenden Episoden, die 33 Kilometer sind und immer in Cuxhaven oder in der Nähe von Cuxhaven starten. Und dann kannst du dir das ja so legen, wie du magst, als 66 Kilometer Tour oder als One-Way 33, was auch immer. Und wir starten mit dem Weserradweg, beziehungsweise nicht wirklich mit dem Weserradweg, nur in Teilen. Weil Marlene ja vorhin schon gesagt hat, wenn sie den Weserradweg hier oben beschreiben soll, dann wird sie hauptsächlich über den guten Asphalt reden und über sonst nichts. Das hängt damit zusammen, dass hier oben gerade bei uns in Cuxhaven der Weserradweg immer auf der Deichinnenseite geführt wird und man so noch nicht mal den Blick in das Naturreservat oder auf die Weser hat, sondern tatsächlich immer nur den Deich sehen kann und das, was die Bauern auf der anderen Seite machen. Und das haben wir anders geplant jetzt.
Genau, es gibt nämlich auch eine alternative Route, die natürlich nicht der offizielle Weserradweg ist, aber wenn man weiß, wo sie lang führt, und das wisst ihr jetzt nach dieser Episode, dann auf jeden Fall die landschaftlich schönere Variante.
Genau, also wer auf dem Weserradweg unterwegs ist und eine schönere Variante will, der kann auch den Weg, den ich jetzt beschreibe, fahren. Wir starten aber ganz klassisch da, wo der Weserradweg endet und der Elbe-Radweg endet, an der Kugelbarke in Cuxhaven und müssen ein bisschen deichinnseitig fahren, weil hier das touristisch so geprägt ist, dass ihr auf der anderen Seite keine Chance habt zu fahren. Bis Dun und dann von Dun ab geht's schon, da könnt ihr das erste Mal aufs Wasser gucken, dann geht's nach Salenburg und da seid ihr sowieso auf der Deichvorderseite, da seid ihr sowieso mit Blick aufs Wasser unterwegs, am Wernerwald entlang und fahrt dann bis Behrensch und da geht's dann schon wieder tatsächlich am Erholungsheim auf die andere Seite, da könnt ihr wieder aufs Wasser gucken und jetzt bleibt ihr auf dieser Seite und kommt an ein Tor, das müsst ihr öffnen. Das ist noch nicht wirklich offiziell erlaubt, da zu fahren, aber es ist auch noch nicht richtig verboten. Also von daher nutzt die Chance, total schöner Asphalt vor dem Deich mit Blick in die weiten Salzwiesen. Und von hier fahrt ihr immer weiter. Es ist eine relativ lange Strecke asphaltiert. Dann kommt Schotter und auch tatsächlich nachher ein bisschen grober Schotter. Wenn euch das nicht komfortabel genug ist, auf dem groben Schotter zu fahren, dann könnt ihr gerne wieder auf die andere Seite vom Deich wechseln. Dann seid ihr auf dem offiziellen Weserradweg mit dem guten Asphalt. Aber wenn ihr es durchhaltet, auf dem Schotter zu fahren, dann habt ihr einfach die landschaftlich schönere Seite erwischt und kommt jetzt hier bis Dorum Neufeld. Gute Möglichkeit, hier mal eine Pause zu machen. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, Fischbrötchen zu essen oder auch was Nettes anderes zu essen. Hier müsst ihr mal ganz kurz wieder auf den offiziellen Weg wechseln und dann wieder zurück vor den Deich. Und jetzt könnt ihr weiterfahren bis Insum und dann habt ihr die 33 Kilometer zusammen.
Genau, und wenn ihr in Insum angekommen seid, dann lohnt sich auf jeden Fall noch ein kleiner Ausflug auf den Ochsenturm. Der ist offen, da kann jeder rauf. Und klettert da mal hoch und schaut euch mal den Weserradweg und die Umgebung von oben an.
Wie immer findet ihr diese Tour auf Komoot und findet auch alle Tipps, die wir eingegeben haben, da in Komoot gespeichert. Und dann könnt ihr das einfach auf euer Handy laden. Fahrt das mal nach. 33 Kilometer alternativ zum sonst vielleicht nicht landschaftlich so super abwechslungsreichen Weserrad.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Ja, da kommen wir mal wieder zurück auf die Dreirad-Episode und wo wir gesagt haben, dass wir Dreiräder grundsätzlich nicht so besonders gut finden. Aber wir haben ja sogar selber Dreiräder im Programm. Unter anderem auch das Hase Lepus oder das Hase Trigo. Und das sind zwei Dreiräder, die wir für besonders geeignet halten und auf denen man wirklich auch sehr, sehr gut Fahrrad fahren kann. Und deswegen sind das jetzt mal die Fahrräder, die wir hier vorstellen. Beziehungsweise ich würde einfach mal das Lepus vorstellen. Was denkst du darüber, Marlene?
Ja, super spannend. Ich finde das eine sensationelle Idee. Aber so ein Dreirad hat ja auch immer den Ruf weg, dass es nur für Leute ist, die irgendwie körperlich eingeschränkt sind und für alte Leute, die kein Gleichgewicht mehr halten können. Ist das so oder ist das Lepus da anders?
Das Lepus hat ja eigentlich als Basis das Kettwiesel. Und das Kettwiesel ist eigentlich eher ein ziemlich sportliches Rad, mit dem man wirklich ganz schön viel machen kann. Das Lepus ist umkonstruiertes Kettwiesel, was eine sehr, sehr viel höhere Sitzposition hat, einen sehr bequemen Ein- und Ausstieg und wirklich super komfortabel zu fahren ist, weil es eben hinten eine Einzelradaufhängung hat, gefedert ist, einen sehr komfortablen Sitz hat, sehr komfortable Griffposition des Lenkers. Also wirklich ein Fahrrad, was extrem komfortabel zu fahren ist und wo ich schon Kunden hatte, die auch in ihren letzten Jahren tatsächlich dann mit so einem Fahrrad gefahren sind und das sehr komfortabel nutzen konnten, auch wenn sie körperlich eingeschränkt waren. Und das, obwohl das eigentlich auch sportlich zu fahren ist. Also ich finde ein Fahrrad, das Lepus von Hase, was man sowohl sportlich als auch sehr, sehr komfortabel und auch eingeschränkt fahren kann. Von daher ist es auch meine absolute Empfehlung. Ich habe jetzt gerade Kontakt mit einer Kundin gehabt, die was für ihre Mutter gesucht hat. Und die hatte sich gegen das Lepus oder auch das Trigo entschieden, und zwar aus zwei Gründen, weil sie das vom Ansehen her, also von in Augenscheinnahme, als nicht komfortabel eingestuft hat, weil man kann sich da nicht reinsetzen, sie kommt da nicht wieder raus oder sie kann da gar nicht draus aufstehen. Und dann habe ich der Kundin geschrieben, dass solange der Mensch sich auf den Stuhl setzen kann und wieder aufstehen kann oder solange der Mensch sich in ein Auto setzen kann, solange kann er sich auch in das Trigo oder in das Lepus setzen, weil die Sitzposition bei den beiden Fahrrädern eher fast ein bisschen höher ist als beim Auto und ein bisschen höher ist als beim Stuhl. Von daher, wer sich auf Stühle setzen kann und selbstständig wieder aufstehen kann, der kann auch diese Fahrräder fahren und dann fahren die auch sehr komfortabel. Nachdem ich das dann alles argumentativ durchgebracht hatte, kam dann das Argument mit dem Preis und nicht jeder hätte so viel Geld, um sich so ein Fahrrad zu kaufen. Das sehe ich ein, das verstehe ich. Wir versuchen immer mal wieder sowas auch gebraucht da zu haben, um tatsächlich ein bisschen günstiger das anbieten zu können. Das ist aber schwierig. Also wir können ja nicht über unseren Schatten springen und sagen, wir bieten jetzt irgendwas an, was nicht funktioniert und wo wir nur Reklamationen haben und unzufriedene Kunden. Wir müssen auch Fahrzeuge anbieten, mit denen wir zufrieden sind. Und jetzt müssen wir ganz ehrlich zugeben, dass das Trigo eher so bei 5.500 bis 6.000 Euro beginnt. Dann bekomme ich von Hase das Trigo und bei dem Lepus sind wir eher bei 8.500 oder 9.000 Euro. Das sind Summen, die sind schon wirklich hoch. Aber wenn ich wirklich mobil bleiben will, wenn ich weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen möchte und draußen sein möchte, dann wäre mir das Geld wert. Ich weiß, nicht jeder, dem das Geld wert ist, hat das Geld auch. Und wir, wie gesagt, versuchen immer wieder auch was Gebrauchtes anzubieten. Tatsächlich haben wir gerade ein Lepus als Gebrauchtrad, was man ein bisschen günstiger bekommen kann. Und wir versuchen auch immer zu helfen, aber grundsätzlich können wir nicht von unserem Qualitätsanspruch weggehen.
Ja, also ich muss auch sagen, meine Vorurteile sind da auch komplett aufgehoben. Also dass das Fahrrad jetzt auch nur was für alte oder eingeschränkte Leute sei, weil ich sehe das in der Fahrradvermietung immer, dass diese Räder einfach so beliebt sind und so viele Leute diese Fahrräder in der Saison buchen, dass man das in der Station selber selten sieht.
Stimmt, das ist oft gebucht und das ist auch eine Chance jetzt für den Verkauf, wenn du sagst, Mensch, ja, ich würde das gerne schon mal kennenlernen, aber ich will jetzt ganz sicher nicht die 6.000 oder 8.000 oder 10.000 Euro investieren, um zu testen, ob das für mich das richtige Fahrrad ist, dann leihe dir das doch einfach mal für ein Wochenende bei uns aus. Also du kannst es ja testen, du kannst es völlig unverbindlich testen, du kannst einfach nur die Miete bezahlen, mietest das für 3 oder vielleicht für 5 Tage und probierst mal aus, wie das Leben mit so einem Fahrrad ist, wenn du dir das bei uns gemietet hast. Und danach kann man ja dann relativ gut entscheiden, wie komfortabel das Rad wirklich ist, wie gut ich ein- und aussteigen kann, wie gut ich das wirklich handeln kann. Deswegen ist mein Tipp, nicht zu sehr und zu früh ein Urteil fällen, sondern wirklich mal so ein Rad ausleihen, miete das für ein Wochenende und probier das wirklich intensiv aus. In deinem Umfeld, bei dir zu Hause, in deiner Nachbarschaft einfach das Fahrrad ausprobieren Und wenn du dann so ein Fahrrad kaufen willst, dann sind wir die Letzten, die nicht sagen, die Miete schreiben wir dir auf den Kaufpreis gut.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Wir haben ja oft darüber geredet, Cuxhaven umzugestalten zu einer wirklich fahrradfreundlichen Stadt. Und wir haben auch oft gesagt, dass uns das nicht schnell genug vorwärts geht. Aber so richtig rebellisch, so richtig radikal ist dann Hannover unterwegs, oder?
Ja, also ich habe tatsächlich letztens kurz geguckt, was da so abgeht. Und das ist so hammerhart, da können wir eine eigene Episode von machen.
Das machen wir dann auch nächstes Mal. Und dann gucken wir mal, ob wir den Oberbürgermeister von Hannover vielleicht auch vors Mikro kriegen.